Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Christian Fuhrmann zum Thema Personal Finance für Medizinerinnen und Mediziner, Teil 1. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich kann dir versprechen, dass es sich heute lohnt, wahrscheinlich auch auf finanzielle Art und Weise. Es geht nämlich heute um das Thema Finanzen und das Thema Privatfinanzen für Medizinerinnen und Mediziner. Das Ganze ist die erste Folge einer Reihe von Podcasts, nämlich insgesamt 3, die wir hier starten wollen. Und ich habe einen Gast natürlich zu diesem Thema eingeladen, weil ich von Geld nicht viel Ahnung habe. Lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Christian, bevor wir jetzt einsteigen und auch einmal, dich vorstellen natürlich, weil die Hörerinnen und Hörer wollen ja auch wissen, wer du bist und warum du etwas über Geld erzählst. Lass uns nochmal kurz voranstellen, dass das Ganze hier, wenn wir über Geld sprechen, natürlich auch so ein bisschen safe ist insofern, dass wir hier keine Anlageberatung machen. Ne? Also das ist jetzt keine juristische oder steuerberaterliche Empfehlungen, die wir hier aussprechen oder du aussprichst, sondern das Ganze sind Erfahrungen, die du gesammelt hast und das ist keine individuelle Beratung. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir das an den Anfang stellen, nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Und jetzt aber genug geredet. Christian, du hast eine Doppelrolle, muss man sagen. Du bist nämlich ärztlicher Kollege und deswegen würde ich dich gerne erst einmal bitten, dich von der ärztlichen Seite vorzustellen.
Ja, vielen Dank. Also Christian Fuhrmann, ich bin Jahrgang 62, habe in Marburg und Lübeck studiert und nach dem Studium dann jeweils erstmal ein Jahr Patho und dann ein Jahr Anästhesie gemacht und danach dann erst den Facharzt Augenheilkunde. Und nach dem Facharzt habe ich dann ein Jahr lang als Freelancer, so würde man heute sagen, gearbeitet, also Praxisvertretung gemacht. Danach habe ich zunächst eine komplette Neugründung einer augenärztlichen Praxis in einer kleinen Stadt gemacht. Diese Praxis habe ich dann nach 10 Jahren verkauft und bin mit der Familie zusammen nach Lübeck umgezogen. Und hier habe ich dann mit 5 Partnern zusammen eine rein augenärztliche Großpraxis neu gegründet. Also Großpraxis insofern, als wir mit unseren Angestellten und Kolleginnen und Kollegen dann bis zu 14 Augenärzte waren, plus Assistenzärzte. Wir haben ein eigenes OP-Zentrum gebaut. Wir hatten knapp über 6.000 kleinere und größere Eingriffe pro Jahr. Haben auch noch ein MVZ gegründet. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann mit Anfang 50 einen schweren Unfall gehabt, bin dann mit Mitte 50 aus dem Beruf ausgestiegen. Ja, und ansonsten bin ich noch Dauerförderer von Ärzte ohne Grenzen. Das war sozusagen der Schnelldurchlauf durch den medizinischen Teil.
Das hört sich schon mal Stoff genug. Das ist schon mal Stoff genug für eine Geschichte anscheinend. Aber es gibt ja noch eine zweite Seite von dir. Du hast noch eine ganz andere Qualifikation, die uns heute zu dem Thema, Finanzen zusammengebracht hat. Du bist nämlich Finanzanlagenfachmann. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja nicht unbedingt so die Durchschnittsgeschichte sozusagen.
Nein, das wahrscheinlich nicht. Also das ist sozusagen eine Industrie- und Handelskammerprüfung oder ein Industrie- und Handelskammertitel. Und das war ehrlich gesagt nicht wirklich geplant. Also ich muss vielleicht vorne anfangen, mit 20, Anfang des Studiums, so die ersten Aktien mal gekauft. Das war aber eine Zeit, da gab es die Aktienkurse immer erst am nächsten Tag in der Zeitung. Aber in Wirklichkeit hatte ich wirklich null Ahnung von Aktien oder Finanzen. Und das hat sich über das Studium weg eigentlich auch nicht wirklich geändert oder verbessert. Und genau deshalb bin ich dann auch direkt nach dem Studium von einem bekannten Finanzvertrieb mit 3 Buchstaben auch erstmal ordentlich über den Tisch gezogen worden und die Anlageprodukte und Versicherungen, die mir dann dort erstmal verkauft wurden, die waren im Nachhinein ich immer sage, TSP, also teuer, schlecht, planlos. Und ich habe hinterher erst erfahren, dass es ein Bonmot in der Finanzverkäuferszene gibt. Man muss den Kunden so gekonnt über den Tisch ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Und darauf bin ich natürlich genau reingefallen. Und ich habe dann erst viele Jahre später verstanden, so ganz langsam, das geht in Eigenregie tatsächlich viel günstiger und besser. Naja, nach dem Studium dann, nach dieser Episode, bin ich dann so über die Jahre hinweg allmählich so ein bisschen rein aus Interesse in Wirtschaft eingetaucht, habe mir da so ein bisschen Wirtschaftswissen angeeignet, aber alles noch ganz ungerichtet, einfach aus Interesse. Und das wurde dann aber immer spezieller so in Richtung Finanzwissen. Und ich habe dann ja auch in der Zwischenzeit so ein paar Erfahrungen am Aktienmarkt gesammelt, mehrere Crashs miterlebt und so weiter. Und natürlich auch ganz viele Fehler gemacht, aber immerhin nur viele und nicht alle. Und immer ein bisschen parallel weiter gelesen. Ich fand das Gebiet halt spannend. Ja, und Ende der 90er entstand dann in den USA das Gebiet Personal Finance, über das wir ja gleich noch sprechen wollen. Und mit dem Internet hatte man dann ja auch sofort Zugriff auf. Und da bin ich dann seit Anfang der 2000er Jahre so ganz langsam mitgewachsen. Und so hat sich das dann ganz allmählich als Hobby weiterentwickelt.
Und wie hat sich dann aus diesem Hobby ja deine jetzige Tätigkeit entwickelt? Also das ist ja nicht mehr nur Hobby, sondern du bist ja auch als Berater und Mentor tätig. Wie ist das weitergegangen?
Also die Idee dazu kam aus sozusagen aus der Beratung und aus dem Mentoring für meine beiden Söhne. Beide sind Ärzte und in der Facharztausbildung. Und primär wollte ich eigentlich nur, dass sie nach dem Studium nicht in die gleichen Fallen tappen wie ich damals auch. Also unser Motto war so ein bisschen, ihr könnt ja gerne neue Fehler machen, aber bitte nicht die, die ich schon gemacht habe. Und dann kam irgendwie immer mehr dazu. Also erst Freunde und Familie, dann die ersten Kollegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte eigentlich auch so ein bisschen Finanzbildung machen, weil ich das Thema einfach wichtig finde. Und so habe ich dann angefangen, ehrenamtlich kleine Vorträge und mehrteilige Seminare zur Finanzbildung zu machen. Zum Beispiel für Jugendliche oder für Medizinstudierende und PJler. Ich habe zum Beispiel im letzten Winter mit dem AStA an der Uni Lübeck eine dreiteilige Fortbildung zu dem Thema gemacht. Naja, und ich muss gestehen, den Finanzanlagenfachmann, den habe ich eigentlich nur nebenbei gemacht, weil ich bin anfangs immer so ein bisschen skeptisch beäugt worden, ob ich denn als Augenarzt auch wirklich was davon verstehe. Und ja, seitdem ist das Problem auch gut gelöst. Und inzwischen biete ich unter der Bezeichnung Finanzfacharzt gelegentlich auch mal Beratung und Finanzmentoring für Ärzte an, als reine neutrale Honorarberatung, aber auf sehr, sehr kleiner Flamme. Und ja, das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte meines zweiten Lebens.
Das heißt, du kümmerst dich ausschließlich um Ärztinnen und Ärzte. Das kann ich mir vorstellen, dass das eher ungewöhnlich und selten ist, dass es sowas gibt, oder? Oder kennst du andere Kolleginnen oder Kollegen, die das so machen?
Nein, in dieser Form kenne ich wirklich sonst niemanden, wüsste ich nicht. Mhm. Also ich beschränke mich einfach auf diese kleine Nische, weil ich eben hier beide Erfahrungen, also als Arzt oder als Finanzanlagenfachmann, kombinieren kann. Und andererseits aber neben nur diese kleine Nische, weil ich dafür nur begrenzte Zeit zur Verfügung stellen kann und möchte. Also für mich ist das eher ein erweitertes Hobby. Und ich kenne halt beides, die hohen Anforderungen an unseren Beruf über alle Phasen hinweg und auch den Preis, den man manchmal dafür zahlen muss. Und wenn ich dann sehe, dass mir jemand unnötig 1.000 Euro versteckte Gebühren abziehen möchte, dann weiß ich auch noch, wie viele Nächte ich dafür vielleicht als Arzt arbeiten musste. Und es macht mir Spaß und mein spezielles Ökosystem reicht mir dazu auch völlig. Und das ist schon die einfache Erklärung.
Wunderbar. Dann haben wir dich jetzt schon mal so kennengelernt, lieber Christian. Vielen Dank. Dann lass uns doch mal vorne anfangen. Warum müssen wir als Ärztinnen und Ärzte uns denn so um unsere Finanzen kümmern? Was macht uns denn so besonders im Vergleich zu anderen Zielgruppen sozusagen?
Ja, gut. Also ich weiß, dass die meisten Kollegen bei der Wahl zwischen einem Gespräch über Finanzen und einem Zahnarztbesuch sich wahrscheinlich für den Kollegen entscheiden würden. Aber wir können es ja mal probieren. Also wir müssen uns ganz einfach deshalb um Finanzen kümmern, weil sowohl unser Beruf als auch unsere Einkommenssituation sich in den letzten 2 Jahrzehnten sehr stark verändert hat und auch noch weiter stark verändern wird. Und finanziell wachsen auch für Ärztinnen und Ärzte die Bäume definitiv nicht mehr in den Himmel. Wir müssen uns dem Thema also schon ein bisschen aktiver widmen als früher. Und man muss ehrlich sagen, wir sind, was Finanzen und Wirtschaft angeht, nach der Ausbildung ja im Prinzip komplette Finanzanfänger. Ja, also wir haben ein bisschen Statistik im Studium, aber normalerweise keine belastbare wirtschaftliche Ausbildung. Und zum anderen muss man anerkennen, dass die Fähigkeiten, die uns vielleicht zu einem guten Ärztin oder Arzt machen, uns eben nicht auch automatisch zu einem guten Anlegerin oder Anleger machen. Und da braucht man schon ein bisschen andere Fähigkeiten und die muss man erstmal verstehen. Ja, das wäre vielleicht so der Einstieg dazu, warum wir uns mehr kümmern müssen.
Was ist denn so dein Eindruck? Du siehst ja beide Seiten. Wenn du da drauf blickst, was sind denn Ärzte eigentlich für, wie gehen Ärzte mit Geld um? Was beobachtest du da so?
Also, mein Eindruck ist natürlich gefiltert und nicht repräsentativ. Aber ich denke, es gibt so im Wesentlichen zwei Gruppen. Auf der einen Seite gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die das so mehr oder weniger nebenbei in Eigenregie machen. Also mit unterschiedlichen Informationsquellen aus Zeitung, Internet, von der eigenen Bank, vielleicht noch in Absprache mit dem Steuerberater. Und die sind im Allgemeinen schon sehr interessiert an dem Thema. Und einige aus der Gruppe haben auch tatsächlich ein gewisses Grundwissen. Aber alle haben einfach zu wenig Zeit. Zum einen wegen dem Beruf und zum anderen vielleicht wegen der Familie. Und so sind das dann mal mehr oder weniger glückliche Entscheidungen, aber irgendwie geht's. Und im besten Fall wächst das private Vermögen ja trotzdem irgendwie. Und gelegentlich wird in der Gruppe auch mal ein bisschen gezockt oder spekuliert, aber das sind eben eher so die jüngeren männlichen Kollegen. Und die andere große Gruppe, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die früher oder später, also nicht unbedingt gleich am Anfang, das Thema ihrer Bank überlassen und die Betreuung ihrer Anlagen zu einem großen Teil da letztlich abgeben und nur so gelegentlich mal auf die Berichte schauen. Oder sogar Kontoführung und Vermögensberatung bei einem der Allfinanz-Player machen. Und viele in der Gruppe gehen halt davon aus, dass ihnen Vermögensanlage per se zu kompliziert ist oder dass sie wirklich überhaupt keine Zeit dafür haben oder vielleicht sind auch, sagen wir mal, ihre Finanzen auch wirklich nicht ihr Ding. Das hat ja auch alles mein vollstes Verständnis. Und deshalb delegieren sie dann dieses ihnen eher unangenehme Thema an die scheinbaren Spezialisten bei Banken oder Finanzvertrieben und lassen das dann so laufen. Das würde ich so, diese beiden Gruppen würde ich vielleicht so voneinander abgrenzen. Es gibt natürlich alle Mischungen.
Das heißt, nachvollziehbarerweise ist es so, dass das Delegieren natürlich Zeit spart. Aber wenn ich dir jetzt so gefolgt bin schon inhaltlich, dann ist das nicht unbedingt eine gute Entscheidung, wenn ich mein Geld, meinen Gewinn maximieren oder verbessern möchte.
Nein, nicht unbedingt. Also bei Banken und Finanzverkäufern haben wir ja immer noch so den Ruf als künftige oder reale Gutverdiener. Und die freuen sich wirklich sehr, wenn wir bei ihnen anklingeln und wollen dann natürlich vor allem unser Bestes. Das sind aber de facto trotzdem nur Verkäufer ihrer Produkte. Die nennen sich nicht so, also die nennen sich dann persönliche Vermögensberater oder Heilberufeberater oder Advisor Private Banking und so weiter. Und dieses Delegieren der Betreuung an diese Verkäufer kostet die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, im Laufe eines ärztlichen Berufslebens dann aber wirklich richtig viel mühsam erarbeitetes Geld. Und zwar mehr als sie glauben und das auch noch Jahr für Jahr. So, aber man muss vielleicht sagen, sowohl die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Finanzen eben so alleine betreuen und auch die, die ihr Depot oder ihr Vermögen bei einer Bank oder einem Finanzunternehmen anvertrauen, also beide Gruppen haben nach meiner Beobachtung in der Regel keine echte Kontrolle darüber, in welche Anlagenklassen sie wie und warum überhaupt investiert sind. Und viele wissen dann nach ein paar Jahren eigentlich auch nicht so ganz genau, warum sie einzelne Positionen zum Beispiel im Wertpapierdepot haben und manchmal auch gar nicht mehr so genau, was das für Anlagen sind. Und da sind wir uns sicherlich einig, dass das wahrscheinlich letztlich keine gute Situation ist.
Und damit meinst du so eine Art Benchmarking oder Qualitätskontrolle, die Kollegen dann gar nicht mehr haben in dem Fall?
Ja, also es gibt praktisch für jede Vermögenszusammensetzung oder für jedes Wertpapierdepot irgendwie eine geeignete Vergleichsgröße, also eine Benchmark. Also zum Beispiel, wie hat eigentlich der Durchschnitt aller Anleger angelegt und abgeschnitten? Oder wie haben sich denn die Werte ohne jedes Zutun eines Bankmanagers und eine teure Verwaltung auch ganz von alleine vielleicht entwickelt? Kleiner Spoiler, das ist überraschenderweise meist besser als die verwalteten Vermögen. oder ob das Risiko und das Ergebnis überhaupt zusammenpassen. Ja, vielleicht ist das Ergebnis zwar durchschnittlich gut, aber dafür ist ein Wahnsinnsrisiko eingegangen worden. Also, wenn ich nicht nach links und rechts sehe, dann bleibt es ja doch letztlich unklar, ob ich nicht vielleicht unter dem Durchschnitt liege oder unter meinen Möglichkeiten bleibe. Und manchmal sind vielleicht sogar viel risikoärmere Strategien auch zielführend oder noch zielführender. Ich muss also mindestens mal links und rechts gucken und das, was ich mache oder eben die Betreuung, mal überprüfen. Und dafür brauche ich halt irgendeine Art von Benchmarking. Und wir werden ja in den drei Folgen noch sehen, dass bloß weil überall grüne und positive Zahlen auf dem Bankauszug stehen, das nicht unbedingt bedeutet, dass das eigene Vermögen wirklich gut oder sogar sehr gut verwaltet wird. Ja, das geht halt nicht ohne irgendeinen Vergleich.
Ja, also solche Vergleiche oder so ein Benchmarking, das habe ich auch bei meiner Bank noch nie gesehen. Das ist schwierig, sich da zurechtzufinden, oder?
Ja, also vielleicht gibt es das, aber ich kenne auch keine Bank, die wirklich hier objektive Kontrollparameter anbietet. Das wäre für die Banken natürlich eine Kleinigkeit, ja. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass wir Ärzte natürlich für die Branche ein Multi-Millionen-Business sind. Und ich würde das vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen zynisch formulieren. Natürlich möchte man sich dieses Multi-Millionen-Business auch nicht durch ein leicht kontrollierbares Reporting oder ein kritisches Benchmarking gefährden. Das ist dann ja schon aus deren Sicht verständlich, oder?
Absolut. Und umso wichtiger ist es, das Vokabular zu kennen und die passenden Kennzahlen zu verstehen. Und umso wichtiger ist es dann auch, so ein Gespräch zu führen, wie wir das hier gerade tun mit dem Podcast. ich wüsste gar nicht, wo ich so einen Vergleichsmaßstab finden könnte. Ich habe das als normaler Grundverbraucher, als normaler Durchschnittsverbraucher, habe ich dieses Grundwissen ja gar nicht parat.
Ja, klar. Also zum einen, wenn ich nicht weiß, dass es solche Vergleichsmaßstäbe überhaupt gibt, kann ich sie halt auch nicht zu Rate ziehen. Ja, das ist also wieder die alte, aber unheimlich wichtige ärztliche Erkenntnis. Man kann eben nur diagnostizieren, was man kennt. Aber auch das wollen wir ja hier noch im Weiteren aufzeigen. Wenn man dann die eigene Finanzstrategie erstmal fertig hat und wenn man dann die ein oder zwei passenden Benchmarks hat, die man eigentlich für sein eigenes Vermögen anwenden kann, dann wird es auch plötzlich wieder ganz einfach. Und ich glaube, das kann wirklich jeder von uns mit ein bisschen Einarbeitung. Und das lohnt sich. Okay? Und also wer das jetzt noch nicht so in der Dimension richtig einschätzen kann, man muss ganz klar sagen, dass ganz vielen Ärzten oder wahrscheinlich den meisten Ärzten im Laufe ihres Berufslebens tatsächlich eine fünf- oder sechsstellige Summe an Kosten und durch schlechte Anlage entgehen. Und das ist dann alles Geld, was uns hinterher bei der eigenen Vermögensplanung fehlt.
Du hast gerade gesagt, da muss man ja erstmal schlucken, dass das durchaus sechsstellige Summen sein können, die uns da verloren gehen und die uns ja dann auch beim Investieren fehlen und die an verschiedene Spieler im System fließen, ohne dass wir das genau wissen, wohin das geht. Das musst du nochmal genauer erklären. Wie kommt das zustande? Wo kommen diese Gelder her, die dann plötzlich weg sind?
Das ist eine schöne Formulierung. Wo kommen die Gelder her, die weg sind? Ja. Ja, also so eine Summe entsteht schnell. Und weil sich das über die Jahre verteilt, merkt man das nicht. Also dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausführen. Diese Summen, nennen wir sie mal indirekte Vermögensschäden, die entstehen auf zwei Ebenen. Einmal durch direkte Kosten und zum Zweiten durch eine Produktqualität, die schlecht ist, also durch die Auswahl der Anlagen, die ich kaufe oder die mir verkauft werden. Ja? Fangen wir mal mit den direkten Kosten an. Also die allermeisten Finanzanlagen, Investitionen und die Betreuung haben zum Teil viel zu hohe und oft völlig unnötige Kosten und Provisionen. Ja? Und die bezahle natürlich ich als Anleger und niemand anders, auch wenn ich es am Anfang gar nicht merke. Und solche Kosten sind zum Beispiel Ausgabeaufschläge, Provisionen, Kickbacks, Courtagen, versteckte Gebühren, so das, was halt auf Seite 31 oder 32 in der Fußnote mit Vierpunktschrift steht oder irgendwie sowas. Und grundsätzlich muss man sich bei den Kosten klar machen, Kosten sind immer sofort Verluste für mich. Ja, das Geld ist sofort weg. Und das Zweite, und das folgt daraus sozusagen, es ist mindestens genauso schlimm, wie die direkten Kosten ist, Kosten, die mir zum Beispiel mit 30 Jahren abgezogen werden, die können mir für die nächsten 50 Jahre auch keine Zinsen oder Rendite mehr bringen. Ja? Und auch das sind wirklich relevante Beträge, die mir da entgehen. Und zwar höher, als die meisten denken. Und so kommen dann durch die unmittelbaren Kosten und Gebühren und über die Jahre und Jahrzehnte, wann ich dieses Geld auch nicht mehr investieren kann, wirklich erhebliche Summen zustande. Ich hoffe, das ist erstmal soweit zu den reinen Kosten jetzt verständlich, ja?
Genau, also die Kosten, die wirken unmittelbar, weil mir das Geld natürlich erstmal so fehlt und was direkt abgezogen wird und langfristig, weil das Kapital dann oder das Geld, das abgezogen wurde, natürlich auch keine Zinsen bringen kann. Also das ist doppelt schmerzhaft. Genau, und der zweite Punkt, warum durchaus sechsstellige Verluste oder Abflüsse entstehen können, das ist die Produktauswahl, hast du gesagt, ne? Wie kommt das zustande?
Ja, also ich nenne das Produktauswahl oder durch die Produktqualität, aber ich glaube, das wird gleich klar. Also auf dieser Ebene kann ein Schaden sozusagen dadurch entstehen, dass mir Anlageprodukte verkauft oder empfohlen werden, die für meine eigene Anlagestrategie einfach suboptimal oder schlicht gar nicht geeignet sind, in die ich aber hineinberaten werde, ja, von dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Also einfaches Beispiel, mir wird eine Anlage verkauft oder angeboten, die 4% Rendite erwirtschaften soll. Aber alternativ wird mir eine gleichwertige oder bessere Anlagemöglichkeit gar nicht erst gezeigt oder angeboten. Ja? So, die bei sonst gleichen Bedingungen statt 4% vielleicht 5,5% erbringen würde. Klingt wieder nicht viel, aber das Problem dahinter mit den scheinbar so ganz kleinen Zahlen, dazu kommen wir ja noch in der zweiten Folge. Auf jeden Fall mit den 5,5%, das ist, glaube ich, einsichtig, hätte ich am Ende mehr Geld zur Verfügung, aber sie wurden mir gar nicht angeboten. Ja? Und Geld, das mir entgangen ist, weil ich die Möglichkeit gar nicht kannte oder sie mir im schlimmsten Fall aus Eigeninteresse vielleicht sogar gar nicht angeboten wurde. Ja? So ein Eigeninteresse eines Beraters kann ganz einfach dadurch entstehen, dass es zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt ist oder weil das Produkt keine Provision für ihn bringt. Ja? Und diese entgangenen Gewinne vielleicht besserer Alternativen durch ungeeignete oder zu teure oder einfach schlechte Produkte, diese entgangenen Gewinne nennt man auch Opportunitätskosten. Und Opportunitätskosten sind für mich wirkliche Kosten, die ich aber erst spät oder nie bemerke in diesem Fall. Ja? Und diese Opportunitätskosten summieren sich dann schon bei ganz normalen Aktienfonds und noch ganz kleinen Anlagesummen, so über 20 und 30 Jahre, schon alleine ganz schnell in den fünfstelligen Bereich. Also vielleicht sollte ich hier die Antwort auf deine Frage, wie das zustande kommt, jetzt nochmal so zusammenfassen, dass solche hohen Summen sich über 30 Jahre oder mehr aufsummieren durch direkte Kosten und indirekt durch ungeeignete Produkte, die mir aber trotzdem verkauft werden. Das passiert halt schleichend und ohne, dass man das merkt, und zwar sowohl mit kleinen als auch mit großen Vermögen. Ja? Und das ist halt sehr oft die Realität, und bei mir war das ganz genauso am Anfang, und ich muss wirklich sagen, also die kostenlose Tasse Kaffee beim Beratungsgespräch mit dem unheimlich netten Berater, das war die teuerste Tasse Kaffee meines Lebens. Ja.
Auch diese Tasse Kaffee habe ich, glaube ich, auch schon genossen. In Anführungszeichen.
Wer nicht.
Lieber Christian, aber dann gibt es ja auch noch Makler. Also es gibt ja noch andere Player sozusagen im Finanzsystem. Es gibt ja Makler, Maklerbüros, wo man jetzt denken würde, die haben vielleicht keine, oder die sind unabhängiger, die sind jetzt nicht gebunden an bestimmte Anbieter. Was ist mit denen? Kann ich denen trauen? Ist das was Besseres? Ist das eine bessere Auswahl?
Jein, das ist schon ein wichtiger Punkt, aber auch hier muss man eben genau hingucken. Also, Makler haben theoretisch den Zugang zum gesamten Markt der Produkte. Also anders als ein Verkäufer einer Firma, der seine Produkte verkaufen will. Ja? Und Makler sind eigentlich dem Kundenwohl gesetzlich verpflichtet. Ja? Sie verdienen dann allerdings ebenfalls über die entstehende Provision. So, und jetzt gibt es natürlich auch Firmen in der Finanzindustrie, die über eine Zulassung als Makler arbeiten. Und es gibt auch sogenannte Maklerpools, also Zusammenschlüsse mit einem bestimmten Hintergrund und zum Teil im Privatbesitz und so weiter. Also das kann dann sehr, sehr schwer im Einzelfall zu beurteilen sein. Aber ich möchte an der Stelle noch mal ganz ausdrücklich sagen, das ist überhaupt keine Pauschalkritik an Maklern. Ich kenne wirklich super gute Makler mit einem unglaublichen Fachwissen, vor allem auch für spezielle Themen oder Nischenthemen, zum Beispiel für die Berufsunfähigkeit. Aber ich würde mich beim Thema Finanzen auf nichts einfach so verlassen.
Okay. Also das ist jetzt auch kein Freifahrtschein sozusagen, dass man bei einem Makler auch einfach die Augen zumachen kann und den vertrauen kann. Können wir bitte nochmal sprechen darüber?
Vertrauen würde ich ihm vielleicht schon erstmal entgegenbringen, aber man muss halt trotzdem sich über den Hintergrund informieren. Das werden wir ja gleich auch nochmal näher beleuchten.
Ja. Lass uns trotzdem nochmal sprechen über den Unterschied zwischen einem provisionsabhängigen Verkauf, wie das ja dann bei den Maklern zum Teil der Fall ist, und einem Honorarberater. Was macht ein Honorarberater im Unterschied dazu, im Vergleich dazu?
Also beim provisionsabhängigen Verkauf, also zum Beispiel beim Vertrieb durch die Finanzindustrie, besteht für den Verkäufer oder Anbieter ja möglicherweise der finanzielle Anreiz, mir gar nicht etwa das für mich beste Produkt zu empfehlen, sondern vielleicht ein Produkt von der Stange, aber mit der für ihn oder sie höchsten Provision. Und das sind ja durchaus bei einigen Versicherungen mehrere tausend Euro. Ja? Also die Beratung bei den Verkäufern ist ja nur scheinbar kostenfrei, denn diese mehrere tausend Euro für Provision, die zahle ich ja hintenrum über die Prämien für die Versicherung. Und wenn die Verkäuferin oder der Verkäufer mich nicht bis zur Unterschrift rechts unten bringt, dann fließt für ihn oder seine Firma eben auch kein Geld. Und sein Einkommen oder, sagen wir mal, seine Position im Vertrieb oder in der Bank ist ziemlich sicher ganz oder teilweise an einen Abschluss gekoppelt. Ja? Und sein möglicher Interessenskonflikt ist ganz grundsätzlich das Problem mit der scheinbar kostenlosen Beratung, die aber nicht kostenlos ist, sondern für die ich in Wirklichkeit ziemlich sicher hohe Kosten oder Provisionen hintenrum bezahle. So, das war jetzt die provisionsabhängige Beratungsschiene, die die Finanzindustrie sozusagen zum allergrößten Teil im Markt hat. Und im Gegensatz dazu wird ein neutraler Honorarberater auf einer ganz anderen Grundlage bezahlt. Und zwar nur für ihre oder für seine Beratung und Fachwissen. Also nur für seine Expertise. Ja? Und ganz wichtig, er oder sie darf auch keine sonstigen Vergütungen annehmen. Also zum Beispiel keine versteckten Kickbacks aus der Finanzindustrie oder irgendwelche anderen Incentivierungen. Ja? Das ist gesetzlich so geregelt und wird auch schriftlich garantiert. So, und sein Honorar oder ihr Honorar erhält er also nur durch die vorher vereinbarte und vollkommen transparente Beratungsgebühr. Und damit ist sein Ziel im Beratungsvorgang meine Situation und Zufriedenheit. Ja? Denn er oder sie verkauft mir ja nichts außer Expertise und Fachwissen. Es gibt also keinen unterschwelligen Interessenskonflikt und ich bekomme eine unabhängige Beratung. Und Honorarberater können deshalb durchaus mal sagen, ach, wissen Sie was, lassen Sie das. Da gibt es wahrscheinlich bessere und günstigere Möglichkeiten. Oder Sie können auch sagen, wissen Sie was, das rentiert sich nicht. Bleiben Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja? Also die arbeiten quasi wie ein Anwalt, der mich berät, nur halt für meine Finanzen. Ja, also vielleicht kann man so in aller Kürze den Unterschied zwischen dem provisionsabhängigen Verkauf und der neutralen Beratung zusammenfassen.
Okay, dann haben wir ja praktisch die verschiedenen Player in der Finanzwelt einmal durchgesprochen, würde ich jetzt mal so sagen. Angenommen, ich würde jetzt feststellen oder ich bekomme das Gefühl, Mensch, ich muss meine Finanzstrategie, wenn es eine gibt, mal überprüfen. Ich muss mir das mal anschauen, was ich da für Produkte gekauft habe. Was sind das überhaupt für Produkte zum Beispiel? Wie kann ich denn jetzt hingehen und meine Situation überprüfen? Also wo finde ich denn solche Informationen über meine Produkte zum Beispiel?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie Interesse an beruflicher Abwechslung in Ihrem Medizinberuf oder einem neuen Job als ärztliche Fach- oder Führungskraft haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Ja, also ich würde sagen, das ist genau wie bei uns im Beruf erstmal Anamnese und Befund. Ja? Also in aller Ruhe erstmal die Ist-Situation klären. Wer hat mich denn da eigentlich beraten und womit verdient die oder derjenige sein oder ihr Geld? Ja, und das Ergebnis wird wahrscheinlich zu 99% sein. Ja, ich habe es direkt oder indirekt mit Versicherungen, Banken, Strukturvertrieben, Allfinanzkonzernen und so weiter zu tun. Und die Verkäufer arbeiten eben direkt oder indirekt für diese Organisationen. Und die offiziellen Bezeichnungen sind dann zum Beispiel freie Handelsvertreter, gebundene Vertreter, Multiagenten, zum Teil auch Honorarvermittler und so weiter. Ja, das ist manchmal auf den ersten Blick gar nicht gut zu erkennen. Und manchmal merkt man das auch erst an der E-Mail-Adresse, denn diese Verbindung wird dann gerne auch mal höflich versteckt. So, und wenn ich mir also erstmal angeguckt habe, wer hat mich denn da eigentlich beraten, dann ist der wichtige erste Schritt, und das empfehle ich grundsätzlich, erster Schritt Wikipedia. Ja? Hat die Firma einen eigenen Eintrag? Wer sind die Anteilseigner? Ist die Firma ganz oder teilweise im Besitz einer Versicherung oder auch einer Bank? Ja, das hilft schon mal sehr viel weiter, um so den Hintergrund zu verstehen. Dann ganz wichtig, das ist der zweite obligate Schritt, weil nicht jede Firma hat vielleicht einen Eintrag bei Wikipedia, aber die großen Anbieter haben das natürlich alle. Der zweite wichtigste Schritt ist dann, das Impressum auf der Homepage des Unternehmens sich anzuschauen und des Verkäufers und vielleicht auch auf der Visitenkarte. Ja. Häufig findet man dann Hinweise zum Beispiel auf Gewerbeordnung § 34f. Und das sind genau die Finanzanlagenvermittler, so heißen die offiziell, die dann in der Regel provisionsabhängigen Finanzvertrieb anbieten. So, also erstmal unbedingt Wikipedia und das Impressum studieren. Und dann kann man noch, kann man durchaus machen, mal auf Reddit oder in anderen Diskussionsforen mal klicken und mal schauen, was da so zu dem Anbieter so diskutiert wird. Da ist unglaublich viel Mist natürlich und da laden viele Leute ihren Frust ab, aber man bekommt halt zum Teil schon mal so einen kleinen Eindruck. Und wenn ich mir dann immer noch nicht so ganz sicher bin, dann kann ich last but not least auch mal zur Verbraucherberatung gehen. Die kennen ihre Pappenheimer ja auch und sind natürlich nicht so sehr auf unseren Beruf speziell ausgerichtet, aber können sicherlich erstmal weiterhelfen. Und so würde ich sagen, kann man schon in 10 Minuten mit diesen 4 einfachen Möglichkeiten sich zumindest schon mal eine Orientierung verschaffen, mit wem man es da eigentlich zu tun hatte.
Okay. Und wenn ich dann die Anamnese erhoben habe, was mache ich dann?
Ja, dann kann man überlegen. Vielleicht sollte man erstmal überlegen, kann ich ganz sicher sein, dass mir für meine ganz individuelle Situation das wirklich objektiv beste Produkt angeboten wurde? Oder vielleicht doch das mit der höchsten Provision für den Verkäufer? Oder sind die, sagen wir mal, Kapitalanlagen, in die ich investieren sollte, vielleicht für die Bank doch lukrativer als für mich? Und dann sollte ich für mich klären, ob und welcher Handlungsbedarf für mich besteht. Das kann ja jetzt so unterschiedlich sein, dass man das hier, glaube ich, nicht im Einzelnen besprechen kann. Es kann ja durchaus sein, dass ich doch ein gutes Versicherungsprodukt oder in meinem Gebiet jetzt mit den Finanzen vielleicht eine gute Kapitalanlage habe. Ja? Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist und dann ist ein Ende mit Schrecken vielleicht doch manchmal günstiger als ein Schrecken ohne Ende. Jedenfalls ist der erste Schritt nicht, irgendetwas zu kündigen, unüberlegt oder in Panik rauszugehen. Ja? Keinesfalls. Sondern wenn ich mir nicht sicher bin oder ich mir dieses Überprüfen auch nicht zutraue, dann ist es ganz konsequent und logisch, den nächsten Schritt zu tun. Ja, das ist wie mit der Diagnostik, wenn die bisherigen Maßnahmen das nicht gebracht haben, muss ich den nächsten Schritt gehen, auch wenn es unbequem ist. Und in der Klinik wäre das ein Konsil einholen. Ja, dann sollte ich meiner Meinung nach wirklich überlegen, jemand Neutrales hinzuzuziehen. Das ist also wie im richtigen Berufsleben mit anderen medizinischen Fachgebieten oder vielleicht privat mit anderen beruflichen Spezialisten vom Anwalt bis zur Autowerkstatt. Und das muss man halt einfach in sein Leben mit einplanen, dass man diese Leute gelegentlich braucht. Es ist zwar so, es kann durchaus sein, dass man auch mit einem neutralen Berater um bestimmte Kosten der Industrie oder Provisionen nicht ganz herumkommt. Stichwort für die etwas Fortgeschrittenen sind hier die sogenannten Nettopolicen. Aber wenn die Kosten schon unumgänglich sind, dann möchte ich wirklich sicher sein, dass dafür optimale Produkt auch eingekauft zu haben. Und deshalb wäre mein Rat, wenn du jetzt nach dem und dann fragst, ich würde dann lieber zur Not ein paar hundert Euro für einen echten Berater investieren und sicher sein, als vielleicht viele tausend Euro für Provisionen zahlen und vielleicht die falsche Investition machen, die ich dann erst 20 Jahre später bereue. Und dieses Prüfen, das wäre dann für mich so der zweite Schritt, nachdem ich mich erstmal grundsätzlich informiert habe. Also das wären so für mich beides zusammen vielleicht Anamnese und Befund. Ja.
Damit meinst du dann primär so einen Honorarberater, ne? Wie wir das gerade besprochen haben.
Ja, also wenn ich jemand anders finde, der mich neutral und objektiv und wirklich umfassend beraten kann, kann ich den natürlich auch nehmen. Klar, Ich muss nur sicher sein, dass das eben nicht beeinflusst ist durch Eigeninteresse und derjenige sich wirklich auskennt, klar.
Also wenn man aus dem Studium kommt, dann ist das ja eine sehr komplexe Geschichte. Also man hat ja sicherlich andere Sachen zu tun, als sich um die Finanzen zu kümmern. Und wir müssen also einsehen, dass wir Laien sind, dass wir in diesem Bereich Beratung brauchen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Kolleginnen und Kollegen sich dann eben über die Beratungsangebote der Industrie, wie du es gerade gesagt hast, eben Informationen holen. Und ja, da gibt es ja auch erst einmal unverbindliche, kostenlose Gespräche und Beratung, ne?
Ja, genau. Also Beratung ist vielleicht schon sinnvoll und notwendig, ja. Aber auch aus meiner eigenen Erfahrung mutieren dann diese unverbindlichen Gesprächsangebote doch mehr oder weniger schnell in gut getarnte Verkaufsgespräche. Und es gibt in diesen Gesprächen dann ja praktisch immer so eine hohe Informationsasymmetrie. Ja? Das ist natürlich nicht anders als zwischen unserem Patienten und uns. Und diese Informationsasymmetrie bei Finanzen ist auch nicht so einfach. Jedenfalls sollte man sich erstmal von der Nettigkeit der Person gegenüber nicht ablenken lassen. Und unsere Gegenüber, die uns beraten, die kommen zum Teil übrigens aus vollkommen fachfremden Berufen. Die haben manchmal überhaupt nichts mit Finanzen zu tun gehabt, bevor sie da entsprechend ausgebildet und geschult wurden. Ich kenne jemanden, der hat Sozialgeografie studiert und ist dann zum Berater geworden. Das ist kein Witz. Und die werden so in hauseigenen Schulungen auch wirklich intensiv für dieses Beraten ausgebildet, beziehungsweise genauer gesagt für das Verkaufen. Und man muss dann vor allen Dingen unheimlich vorsichtig werden, wenn das Bullshit-Bingo losgeht, wie das ein Kollege von mir sagt, das also dann irgendwann startet. Das sind also dann so die typischen Phrasen. Die fangen an mit, natürlich, Frau Doktor, und wir haben das beste Angebot am Markt für Sie schon mal rausgesucht und wir haben Sonderkonditionen, oder Klassiker sind dann auch unsere Spezialisten und unsere eigene Analysesoftware. Und wenn das auch noch nicht funktioniert hat, dann kommen die typischen deutschen Klassiker, wie das macht eine Steuerersparnis oder das rentiert sich oder Sie müssen sich die Konditionen jetzt noch sichern. Ja? Und das kann schon sehr manipulativ sein. Und dann sollte ich den Kaffee vielleicht doch besser austrinken und mich höflich verabschieden. Also ja, natürlich werde ich schon normalerweise irgendwie eine Beratung brauchen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ja? Aber ich muss mich halt vorher darüber orientieren, ob hier für den Berater, die Beraterin nicht doch Interessenskonflikte bestehen. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr, sehr häufig doch die Realität hinter der scheinbar netten Beratung, auch wenn sich das unbequem für uns alle anfühlt. Ja?
Okay, gut. Das habe ich, glaube ich, verstanden. Die Frage ist also immer, wer uns berät und welches Interesse dahinter steckt, hinter dieser Beratung. Und das ist also der erste Punkt, den du jetzt, glaube ich, gut verständlich rübergebracht hast, warum wir uns um unsere Finanzen eben auch selber kümmern müssen. Immer wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche über Geld, das, also natürlich nicht immer, aber sehr häufig ist es so, dass ich so mitbekomme, ja, wir haben es ja gut, wir sind in unseren Versorgungswerken organisiert. Was die Renten betrifft eines Tages, das ist zum Glück sicher, das ist gut angelegt, das Geld. Wenn ich das aber richtig verstehe, dann würdest du sagen, dass die Versorgungswerke eigentlich sogar der zweite Grund sind, warum wir uns mit dem Geld, mit unserem Geld selbstständig auseinandersetzen müssen. Ist das so korrekt?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde, das ist wirklich ein ziemlich heikler Punkt und aus meiner Sicht ein Riesenthema. Könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Also ich will es mal so formulieren. Ganz allgemein und über alle Versorgungswerke hinweg kann man so Pi mal Daumen sagen, wenn ich keine zusätzliche Absicherung betreibe, dann komme ich nur mit den Renten des Versorgungswerkes bestenfalls auf eine Halbierung des gewohnten Lebensstandards. Wahrscheinlich sogar weniger. Man muss vielleicht nicht unbedingt reich sein, aber ich muss sagen, eine plötzliche Halbierung des eigenen Lebensstandards mit 65, das oder 66 oder 67, das möchte eigentlich niemand, ja. Und man kann wahrscheinlich sagen, so wie bei Blüm, die Rente ist sicher, ja, aber es ist nur fraglich, in welcher Höhe. Und ich sehe bei den Versorgungswerken vor allen Dingen zwei Probleme. Zum einen sind die Versorgungswerke verpflichtet, sehr konservativ anzulegen. Und konservativ bedeutet aber gleichzeitig auch sehr renditearm. Und zwar wahrscheinlich zu renditearm für die gestellten Aufgaben. Das ist jedenfalls mein Eindruck, der sich in den letzten Jahren so langsam entwickelt hat. Und von meinem eigenen Versorgungswerk wird es dann auch so kommuniziert, dass zum Beispiel der Erhalt der Kaufkraft meiner Rente, wörtliches Zitat, illusorisch sei. Das bedeutet im Klartext, dass mein Rentenanspruch wird also von Jahr zu Jahr ein kleines bisschen mehr entwertet, weil die Rente, die ausgewiesen wird, die ich mal bekommen soll, einfach sehr langsam steigt. Und sie steigt, und die Renten selber steigen auch nicht oder nicht mehr parallel zur Inflation. Ja, in 2022 hat niemand 15% Versorgungswerk-Rentenerhöhung gehabt. Da hatten wir aber eine Inflation in der Höhe von 10%. Ja. Und das bedeutet faktisch fortschreitende Rentenkürzungen. Und viele wissen auch gar nicht, dass diese Rente auch noch versteuert werden muss und auch noch die Krankenkassenbeiträge davon bezahlt werden müssen. Ja, also das ist wirklich, wirklich ein großes Problem. Und ich würde mich da sozusagen nicht darauf verlassen, dass wir automatisch günstigere Bedingungen oder automatisch höhere Renten haben. Wir zahlen da ordentlich ein, aber das Problem entwickelt sich meiner Meinung nach.
Puh, das tut weh, was du sagst. Die meisten Kolleginnen und Kollegen machen es wahrscheinlich genauso wie ich. Die heften jedes Jahr ihre Bescheide und Auskünfte vom Versorgungswerk ab und machen sich dann keine Gedanken mehr, weil sie denken, dass das schon ausreichen wird. Aber ja, du sagst, ja, das ist nicht korrekt.
Ja, klar, das habe ich natürlich auch so gemacht. Ja, man kann ja auch zunächst mal nicht viel an diesen Bescheiden verändern. Also man kann wahrscheinlich über die Ärztekammer für einen Posten in dem Aufsichtsrat kandidieren. Aber man muss das zumindest, man kann es ja abheften, aber man muss es zumindest immer so ein bisschen im Auge und in der Planung behalten. Das Problem sehe ich aber darin, dass noch zwei weitere Punkte dazukommen. Und zwar, anders als die gesetzlichen Rentner, haben wir Ärzte in den Versorgungswerken, also genau wie andere Kammerberufe, zum Beispiel Architekten oder Juristen, als sogenannte Gutverdiener mit unserer Altersversorgung keine politische Lobby oder keinen Rückhalt sozusagen, wenn wir jammern in der Gesamtbevölkerung. Ja, im Gegenteil, da gibt es sogar große Begehrlichkeiten auf die Beitragszahlungen. Das heißt, wir können bei Problemen in der Zukunft nicht mit Mitleid oder gar mit Subventionen aus dem Steuersäckel rechnen. Das ist in der gesetzlichen Rentenversicherung längst ganz anders. Und noch ein weiteres Thema müssen wir hier ansprechen, auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir immer mehr Kolleginnen haben, inzwischen mehr als Kollegen in den neuen Jahrgängen. Wir müssen wenigstens ansprechen, dass grundsätzlich geringere Beiträge auch in den Versorgungswerken natürlich geringere Renten produzieren. Ja, das ist banal, das ist wie in der Rentenversicherung. Aber wir haben in der ganzen Ärzteschaft ein paar Faktoren, die uns nachdenklich machen müssen. Wir haben einen zunehmenden Druck auf Gehälter und Honorare. Wir haben einen zunehmenden Trend zu Teilzeit und zu Berufsunterbrechung, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben eine zunehmende Quote an Aufgaben des Berufs, weil es einfach zu stressig oder zu viel Bürokratie oder was auch immer ist. Also zumindest Aufgabe in Deutschland und zum Teil Wechsel ins Ausland. Und wir haben auch vor allen Dingen einen großen Anteil mehr Anstellung statt Niederlassung. Ja? Und all diese Faktoren dürften langfristig, auch für den ganz konkret für den oder die Einzelne von uns, zu einem geringeren Rentenanspruch führen, was dann wiederum das Problem mit den insgesamt niedrigen Renten noch mal weiter verschärft. Ja? Und mein Fazit für die Kolleginnen und Kollegen ist also, ja, wir können es abheften, aber wir müssen das Thema insgesamt halt auch als Berufseinsteiger schon so ein bisschen im Blick halten. Nur noch abheften und mit 65 den Ordner aus dem Schrank nehmen, wird nicht mehr gehen. Ja? Und es ist so wie in unserem Beruf mit den Empfehlungen an die Patienten, also eine rechtzeitige Vorsorge schützt dann auch hier vor einer zu späten Diagnose. Ja?
Jetzt haben wir also zwei Gründe besprochen, warum wir uns selber um das Geld kümmern müssen als Ärztinnen und Ärzte. Das Ganze hat jetzt schon wehgetan, habe ich gerade schon gesagt, aber ich fürchte, jetzt kommt es nochmal dicker. Es gibt noch einen dritten wichtigen Grund, über den wir sprechen müssen, nämlich das Thema Inflation. Das ist ja ein Wort, das jeder kennt. Du hast gerade schon gesagt, es gab jetzt in letzter Zeit hohe Inflationswerte. Das heißt, das Geld ist weniger wert gewesen, zum Beispiel beim Einkaufen. Warum ist das Thema Inflation so wichtig, wenn wir über Geldanlage, über Finanzplanung sprechen?
Einfach, weil wir es unterschätzen. Ja? Die meisten von uns nehmen ja an, das Thema zu kennen und zu verstehen, weil es uns fast täglich begegnet. Und jeder hat verstanden, dass nächstes Jahr Brot und Butter und was auch immer und Benzin meist teurer werden. Das Problem ist aber die exponentielle Langzeitentwicklung. Und die hat tatsächlich enorme Auswirkungen auf unsere Planung. Es gibt in diesem Zusammenhang, der ein oder andere wird es kennen, die 72er-Regel. Also keine Angst für diese Regel, muss man sich praktischerweise auch nur die Zahl 72 merken. Und mit der 72er-Regel kann man im Kopf sofort überschlagen, bis wann das eigene Geld eine Verdopplung, wenn man mit Zinsen rechnet, oder eine Halbierung, wenn man mit Inflation rechnet, hat. Also bis in welchem Zeitraum eine Verdopplung oder Halbierung stattfindet. Das geht so. Man teilt dann einfach 72 durch die Zahl. Zum Beispiel, wenn man 72 durch 2 teilt, ist 36. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen die 3, weil wir haben 3% Inflation. Ja? Und wir wollen jetzt wissen, wie schnell halbiert sich denn die Kaufkraft bei 3% Inflation? Dann rechnen wir einfach 72 durch 3, ist ungefähr 24, runden wir mal auf 25. Also 72 durch 3 ist bei uns jetzt mal 25. Bedeutet, bei 3% Inflation halbiert sich in ca. 25 Jahren die Kaufkraft, also der reale Wert. Ja? Und für solche überschlägigen Schätzungen ist die 72er-Regel super.
Kannst du das mal an einem Beispiel verdeutlichen, damit wir da ein bisschen Grünes bei haben?
Ja, also ich habe ein Beispiel mitgebracht, wenn man einfach mal ganz, wie man so sagt, quick and dirty rechnet, also ohne Steuern, ohne Nebenkosten und so weiter. Und das ist jetzt versprochen auch das einzige Zahlenbeispiel heute. Wir rechnen mal mit ein paar ganz einfachen Zahlen. Ich bin 35, habe 10.000 Euro geerbt und möchte mir diese 10.000 Euro jetzt bis zum 85. Lebensjahr erhalten, um mir dann den, was weiß ich, berühmten Treppenlift zu kaufen. Ja? So, seit Gründung der Bundesrepublik haben wir eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,5 oder 2,6% Inflation gehabt. Wie es weitergeht, wissen wir nicht, aber wir rechnen jetzt hier der Einfachheit halber mal mit 3% Inflation wieder. Gut, 35 Jahre, 10.000 Euro, 3% Inflation und Treppenlift mit 85. Ja? So, jetzt bin ich 35. Wann hat sich denn bei 3% Inflation meine Kaufkraft das erste Mal halbiert? Antwort mit der 72er-Regel, 72 durch 3% Inflation, ist gerundet 25, also nach 25 Jahren, also mit 60. Ausgehend von 35 hat sich dann also mit 60 für mich die Kaufkraft meiner 10.000 Euro das erste Mal halbiert. Bedeutet im Umkehrschluss, bei 3% Inflation müsste ich diese 10.000 Euro ab dem 35. Lebensjahr also so therapieren, dass sie sich bis 60 nominal, also als Zahl, verdoppelt haben, um meine Kaufkraft real zu erhalten. Also der Antwortsatz in der Schule wäre sozusagen, ich starte mit 35 bis mit 10.000 Euro und muss in 25 Jahren bis zum 60. Geburtstag auf 20.000 Euro kommen, nur um meine Kaufkraft zu erhalten. Ist das so verständlich? Okay.
Ja.
Okay, so. Aber die zweite Frage ist ja jetzt für mich, schön, dann bin ich 60. Aber ich will die Kaufkraft ja bis 85 noch haben. Wie also weiter? So, und von 60 bis 85 sind ja auch ganz zufällig nochmal 25 Jahre. Ja? So, den Werterhalt der ersten 25 Jahre muss ich also von 60 bis 85 noch ein zweites Mal hinbekommen. Ja, der einfache Antwortsatz aus diesem Beispiel wäre dann jetzt hier wieder, okay, ab 35 erhalte ich mir den Wert meiner Ersparnisse von 10.000 Euro und bei 3% Inflation nur dann bis zum 85. Lebensjahr, wenn ich den Betrag im Laufe des Lebens sogar vervierfache. Und das ist noch ohne Kosten und Steuern. Ja? Und ich finde das ganz schön happig, oder?
Das ist eine unglaubliche Steigerung und ich habe es ja gerade schon gesagt, man muss wirklich tapfer sein, sich das anzuhören. das heißt, die Anlage meines Geldes ist, also die Herausforderung bei der Anlage meines Geldes ist alleine schon, überhaupt die Kaufkraft zu erhalten. Und wir reden jetzt noch gar nicht davon, dass wir eigentlich ja noch mehr, also wir wollen ja eigentlich Gewinn machen sozusagen. Aber jetzt reden wir ja gerade nur darüber, einmal die Kaufkraft zu erhalten. Und ist das jetzt das Hauptproblem eigentlich?
Ja, das ist, so ist es. Also das ist echt eine Aufgabe, ja. Aber kleiner Trost, Profis haben das Problem natürlich genauso. Und also insgesamt, glaube ich, muss man sagen, dass wir werden es als Anleger wahrscheinlich auch nicht schaffen, die Kaufkraft jedes einzelnen Euro, den wir irgendwann mal beiseite legen, wirklich bis zum Verbrauch zu erhalten, bis ins hohe Lebensalter. Ja, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Und deshalb müssen wir auch versuchen, diesem langsamen Schwund durch neue Rücklagen beziehungsweise durch Sparen oder durch neues Kapital, wie auch immer, so gut es geht, auszugleichen oder zu kompensieren oder sogar zu überkompensieren. Ja? Mhm. Also du siehst aber daran, dass Inflation bedeutet für uns wirklich den permanenten Kampf gegen die Vermögensautolyse. Ja? Und bereits bei durchschnittlicher Inflation müssen wir in einem Anlegerleben unser Geld halt wahrscheinlich mindestens einmal nominal verdoppeln, nur um es nicht von der Kaufkraft her zu verlieren. Und also das kann ich schon mal vorneweg verraten. So wie der ehemalige Finanzminister und derzeitige Bundeskanzler Scholz das mal über sich preisgegeben hat, nur mit Girokonto und Festgeld wird das leider nix.
Okay, lass uns nochmal ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt besprochen, warum wir uns selber um unser Geld kümmern müssen. Und wir haben drei Hauptgründe genannt. Einmal die Struktur der Finanzindustrie, bei der sehr viele unterschiedliche Interessen der Verkäufer dahinter stecken. Das heißt, es gibt viele versteckte Kosten, die eben nicht in unsere Tasche wandern, sondern in andere Taschen. Dann haben wir die Situation der Versorgungswerke besprochen, die eben auch nur, auch schwierig ist und nicht dazu führt, dass wir eine große Wertsteigerung von unserem Geld haben, und vor allem das Thema Inflation, das uns große Sorgen machen muss, wenn wir uns nicht selber um unser Geld kümmern. Okay, das war jetzt hart, Christian, was du erzählt hast. Wir wollen aber nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt einigeln, die Augen zumachen und gar nichts mehr tun. Sondern wir wollen ja gerade ins Tun kommen. Wir wollen uns ja mit dem Thema auseinandersetzen und einen Weg aus dieser Misere finden. Und du hast vorhin schon gesagt, es gibt diesen Begriff, diesen Bereich Personal Finance. Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Wir wollen jetzt vom Warum zum Wie kommen. Kannst du noch mal ein bisschen was zu diesem Begriff sagen? Kannst du noch mal was zu der Finanzbildung an sich sagen?
Ja, ich sollte vielleicht vorneweg dann sozusagen noch mal so ein bisschen die Karotte vor die Nase halten und die gute Nachricht verkünden, damit du, wie du schon so richtig sagst, die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht frustriert sind. Also mit etwas Hilfe und Struktur ist es durch das, was wir gleich besprechen, also durch selber kümmern, überhaupt nicht schwierig. Ja? Man braucht ein bisschen Grundwissen. Das kommen wir gleich zu. Und das geht auch nicht an einem Tag. Aber lernen können wir ja nun erwiesenermaßen. Und wenn die Struktur dann erstmal steht, dann reichen wirklich versprochen 2 bis 3 Stunden im Jahr vollkommen aus, um das alles im Griff zu haben und da viel besser abzuschneiden als bisher. Also ich persönlich brauche für die reine Verwaltung von diesen Dingen und eventuelle Entscheidungen nur 1 bis 2 Stunden im Jahr. Mehr wirklich nicht mehr. Der Rest läuft auf Autopilot. Nur man muss vorher halt einen Plan haben. Und dieser Plan, den finden wir in dem, was du eben angesprochen hast, nämlich Personal Finance. Und wenn ich mich dem Thema annähern soll, dann ist das, glaube ich, für jeden, der damit startet, erstmal so wie bei mir in Neuroanatomie im 2. oder 3. Semester. Ich habe erstmal überhaupt kein Wort mehr verstanden. Ja? Und wie damals muss ich mir dann halt jetzt erstmal ein paar Schlüsselbegriffe aneignen und dann so Schritt für Schritt weitermachen. Fangen wir vielleicht so ganz ähnlich an. Wie wir das auch im Beruf haben. Also wir arbeiten als Ärzte ja ganz selbstverständlich fakten- und evidenzbasiert. Ja, also dieses Prinzip der Evidenz und der Evidenzpyramide, das gibt es aber nicht nur in der Medizin, sondern das gibt es in den Wirtschaftswissenschaften und im Bereich Finanzen ganz genauso. Und wir müssen uns ja in der Medizin nicht erst überhaupt erstmalig eine Therapie für einen Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt oder was auch immer ausdenken und erst selber rumprobieren, sondern dafür gibt es klare Studien, Ergebnisse, Leitlinien. Ja? Und deshalb sollte es einleuchtend sein, dass wir auch bei Finanzen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden müssen. Ja? Da gibt es also unglaublich viel Vorarbeit und wir brauchen uns dann nur zu bedienen, wo die Informationen längst existieren. Und das ist eben dieses interdisziplinäre Wissensgebiet oder Wissenschaft, die man Personal Finance nennt und wo wir ja jetzt im letzten Teil noch drüber sprechen wollen.
Ja. Okay, dann sind wir genau bei diesem Thema Personal Finance. Sag bitte nochmal, was ist das und was kann ich damit machen? Wie kann ich das nutzen für meine Zwecke?
Also am einfachsten kann man das vielleicht so einführen, dass man sagt, in den Wirtschaftswissenschaften könnte man drei Ebenen abgrenzen. Also Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit Volkswirtschaften, Staaten, Staaten verbunden. Betriebswirtschaftslehre beschäftigt sich mit Unternehmen. Und noch eine Ebene drunter, Personal Finance beschäftigt sich also mit dem Privatanleger, also mit der einzelnen Person oder mit einer Familie. Ja. Und dieser Bereich ist vor 20, 30 Jahren mit neuen Forschungsergebnissen zuerst in den USA entstanden, so in den 90ern, 80ern vielleicht, und ist inzwischen eine umfangreiche interdisziplinäre Wissenschaft geworden. Und sie verknüpft so die relevanten Erkenntnisse und Ergebnisse aus der reinen Wirtschaftswissenschaft auch mit anderen Gebieten, also zum Beispiel Psychologie, aus dem Bereich Behavioral Finance oder aus der sogenannten Spieltheorie und auch mit anderen Disziplinen. Und das umfasst dann Themen wie Vermögensaufbau, Verteilung der Geldanlagen, Risikomanagement für den Privatanleger bis hin zum Vermögensverbrauch im Unruhestand halt für, was weiß ich was, für meinen Treppenlift. Ja? Also man könnte sagen, das ist eine ganzheitliche Finanzbetrachtung, wie der Einzelne über den gesamten Lebenszyklus optimal mit seinem Geld umgeht. Und dazu sind in den letzten Jahrzehnten wirklich unglaublich viele bahnbrechende Erkenntnisse entstanden und auch mit einigen Wirtschaftsnobelpreisen ausgezeichnet worden, die in der Anwendung auch für uns als Privatanleger wirklich relevant sind. Ja? Also wenn ich deine Bitte nach einer Erklärung in einem Satz zusammenfassen soll, würde ich sagen, dass Personal Finance also all die Erkenntnisse aus Finanzen und Wirtschaftswissenschaften bündelt, die für mich als Privatinvestor wichtig sind. Mhm. Das ist so die beste Erklärung.
Ich mag die Parallele oder den Vergleich mit der evidenzbasierten Medizin. Das kann ich gut greifen, denn in der Medizin ziehen wir ja auch aus allen Bereichen der Naturwissenschaft das, was wir für die Behandlung der Patienten brauchen. Wir stellen dann ein Konzept auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Genau.
Ja, also das ist genau der Grund auch, warum wir Ärzte eben unsere Tätigkeit im weitesten Sinne als grundsätzlich evidenzbasiert einordnen können. Ja? Also wir treffen die Entscheidung, wann immer möglich, solange wir also, einen Standardfall und nicht eine Erstkasuistik haben, immer auf der höchstmöglichen Stufe der Evidenzpyramide. Und das gibt es halt in Wirtschafts- und Finanzbereich auch. Auch da gibt es eine Hierarchie der Evidenz, also eine Evidenzpyramide. Und das ist den meisten Medizinern, und das war mir am Anfang auch nicht klar. Und das führt dazu, dass wir uns eigentlich als Ärzte und Anleger dann paradox verhalten. Ja? Im Beruf arbeiten wir evidenzbasiert und ausgerechnet beim Geld geben wir unser kritisches Denken dann viel zu leicht ab. Ja? Und die Fakten und Studien und Erkenntnisse im Finanzbereich, die liegen seit Jahren immer und immer wieder neu vor. Ja, und zwar bis ganz oben auf die Evidenzpyramide. Nur die meisten Spieler im System haben daran kein Interesse. Und wir werden als private Anleger praktisch immer auf der untersten Evidenzstufe beraten und sozusagen verkauft. Ja, und auch die Informationsquellen, die wir alle oder die meisten Anleger nutzen, sind tatsächlich nur auf diesem alleruntersten Evidenzniveau. Ja.
Kannst du noch mal sagen, was du mit der untersten Stufe der Evidenz jetzt in Bezug auf die Finanzwelt meinst? Also welche Informationsquellen meinst du da?
Naja, also wo finde ich denn in der Regel die Informationen, die ich in mein finanzielles Handeln umsetze? Ja, also wo, aufgrund welcher Informationen entscheide ich? In der Medizin haben wir dafür typischerweise die Leitlinien einer medizinischen Fachgesellschaft oder doppelblind, randomisiert, multizentrische Studien mit hohen Fallzahlen. Sowas liegt ganz oben auf der Pyramide. Ja? Und ganz unten in der medizinischen Evidenz rangieren Kasuistiken, persönliche Meinungen von einem Kollegen oder Kollegin oder vielleicht vom Pharmareferenten. Das ist alles unterstes Evidenzniveau. Ja? Das kann komplett persönlich eingefärbt sein. Und das ist bei Finanzen genauso. Und die unterste Stufe hier sind ebenfalls Einzelmeinungen und Kasuistiken und Spekulationen über die Zukunft und Knochenorakel anhand von Börsenkursen oder Anlagetipps von Journalisten, ja, oder Empfehlungen vom eigenen Bankverkäufer oder Interviews mit hochrangigen Bankmanagern, ja, bis hin zu Analystenmeinungen, Charttechnik, Börsenbriefen und so weiter. Und Diese Informationen finden sich dann in Zeitschriften von Focus Money bis, was weiß ich, zum Handelsblatt, auf YouTube, Finfluencer, inzwischen sogar auf TikTok und sonst wo. Ja? Und wenn man genau hinguckt, dann werden die Formulierungen, wenn man es genau nachliest, trotzdem zu 99% trotzdem so windelweich gewählt, dass auch genauso gutes Gegenteil eintreten könnte. Ja? Also das sind praktisch alles Einzelmeinungen, selbst wenn der Autor ein noch so renommierter Finanzmarktteilnehmer ist. Und bisher hat auch noch niemand die Zukunft reproduzierbar immer wieder vorhersagen können. Und damit ist das alles, also diese ganzen Meinungen zum Finanzmarkt oder zu Anlagen, damit ist das alles parallel zur Medizin einfach unterste Evidenzschublade. Weil bestenfalls wertlos und praktisch immer interessengetrieben. Und es gibt dafür so einen schönen, prägnanten Begriff. Also diese Mischung aus scheinbar ganz bedeutsamen Expertenempfehlungen und permanenten Informationsreizen und Angeboten und ständig sich abwechselnden und widersprechenden Spekulationen, die nennt man in der Szene einfach Investmentpornografie. Ja, alle gucken erstmal schnell hin, aber naja, das wirkliche Leben ist dann doch irgendwie ganz anders. Und man kann sich durchaus den Spaß machen und mal die ganzen Prognosen der letzten 10 Jahre anschauen und mit der Realität vergleichen. Und da hat ein Münzwurf wirklich bessere Erfolgschancen. Also man braucht da wirklich, wirklich keinen Cent drauf zu geben. Das kann man einfach alles ignorieren. Es ist die unterste Stufe. Und produziert wird dieser Porn oder Investment Noise nämlich nicht, um einen Beitrag zu unserer allgemeinen Finanzbildung zu leisten, sondern immer, um damit Geld zu verdienen. Ja. Und das ist inzwischen zigfach belegt. Wenn man auf dieser untersten Stufe der Finanzpornografie anlegt, dann führt das praktisch immer langfristig zu deutlich suboptimalen und oft auch wirklich sehr teuren Finanzanlageentscheidungen.
Gibt es denn andersrum, also an der Spitze der Evidenzpyramide, gibt es denn da auch Daten? Also gibt es zum Beispiel, jetzt übertragen zu der Medizin, gibt es denn auch doppelblind randomisierte multizentrische Studien in der Finanzwelt?
Ja klar, sonst würden wir ja uns nicht über die Personal Finance unterhalten. Also natürlich sind das keine multizentrische Studien dann sozusagen, aber es ist durchaus so ähnlich. In den Wirtschaftswissenschaften sind das dann halt zum Beispiel ökonometrische Analysen riesiger Datensätze. Oder man schaut sich das Marktverhalten auch von privaten oder im Vergleich institutionellen Anlegern an, zum Teil über Jahrzehnte hinweg. Man guckt sich Langzeitstudien an, wie sich bestimmte Anlagestrategien über diverse Wirtschaftssituationen hinweg entwickelt haben. Oder man macht verhaltensökonomische Experimente unter kontrollierten Bedingungen. Ja? Und genau wie in der Medizin gibt es dann auch Meta-Analysen und so weiter. Also keine randomisierten multizentrischen Studien, das geht nicht. Aber man kann natürlich im Private-Finance-Bereich diese Untersuchungen zu Rate ziehen. Und das sind dort gewissermaßen die Goldstandards.
Jetzt ist aber auch schon wieder die Rede von einer Wissenschaft, lieber Christian. Das kann ja auch dazu führen, dass man sich da nicht zurechtfindet, insbesondere als Anfänger, so wie ich einer bin zum Beispiel. Wie kann ich mich denn diesem Thema nähern, auch wenn es da sehr komplexe Daten und Grundlagen zu gibt? Was würdest du denn empfehlen, wie man sich da reinlesen kann?
Also ich benutze da immer einen dieser berühmten Autovergleiche. Ja? Also beim Auto kann ich mich technisch, wissenschaftlich mit den Grundlagen beschäftigen, also vom Rollwiderstand bis hin zur elektronischen Regelung des Airbags. Ja? Und bei Finanzen und Wirtschaft kann ich mich genauso natürlich, wenn ich will, auch da mit den wissenschaftlichen Grundlagen beschäftigen. Das ist dann richtig komplexe Mathematik. Aber auf Anwenderebene, nach dem, was du jetzt gerade gefragt hast, brauche ich in beiden Fällen, also beim Auto und bei den Finanzen, eigentlich nur ganz wenige Grundlagen. Beim Auto brauche ich einfach nur ganz wenige Bedienungselemente. Gas, Bremse, Steuerrad, Blinker. Ja, damit komme ich schon mal ziemlich weit. Und in Finanzen ist es genauso. Ich muss diese Studien nicht alle verstanden haben, aber wenn ich sie konsequent umsetze, dann komme ich auch mit Grundkenntnissen sehr weit und bin langfristig ein wirklich hervorragender und guter Anleger. Und das ist anfangs wirklich verblüffend, wenn man das in die Realität überträgt und wirkt zum Teil wirklich kontraintuitiv. Und darauf gehen wir dann ja auch in der zweiten Folge noch so ein bisschen genauer ein. Ja?
Was würdest du denn empfehlen den Leuten, die jetzt hier zuhören und sich interessieren und da jetzt was tun wollen, ihre Finanzen selber anpacken wollen, was würdest du sagen, was sollen die jetzt als nächsten Schritt am besten unternehmen?
Also da braucht man ein kleines bisschen Geduld für. Ja? Zunächst braucht man, wieder das Beispiel Neuroanatomie, einfach ein kleines Fundament an Begriffen und Wissen. Und du hattest ja hier im Podcast schon mal den Daniel Kort, den Finanzrocker, in, ich glaube, 2020 als Gast. Und er hat hier vollkommen zu Recht gesagt, lies ein Buch. Und ich setze noch einen oben drauf. Ich sage, lies zwei Bücher und hör ein paar gute Podcasts. Ja? Also ich brauche einfach Basiswissen, jedenfalls ein paar Vokabeln müssen klar sein, wie sie verwendet werden und was sie bedeuten. Und zum Start brauche ich dann aber erstmal nur die Erkenntnis, dass ich überhaupt was unternehmen muss. Das sollte ja diese heutige Folge erstmal klar machen. Und dann den Willen, das künftig besser zu machen und in Eigenverantwortung zu übernehmen. Und drittens vielleicht noch die Geduld, dass das nicht bis morgen fertig ist. Ja? Und vielleicht auch noch die Erkenntnis, dass man dafür vielleicht durchaus mal eine gute Trainerin oder Trainer oder Sparringspartner engagieren könnte. Vor allen Dingen, wenn eben schnell Entscheidungen getroffen werden müssen und man nicht so viel Zeit hat für die Eigenbildung. Aber das ist dann auch, wenn ich das noch sagen darf, nach meiner Erfahrung so für die meisten Kolleginnen und Kollegen wirklich der zeiteffektivste Einstieg. Denn wie du sagst, die wenigsten von uns werden, ich sage jetzt mal, Wochen und Monate sich mit dem Thema abgeben wollen. Und am zeiteffektivsten ist es, sich ein Basiswissen aufzubauen und dann je nach Dringlichkeit gegebenenfalls abzukürzen, den Erkenntnisgewinn und ein Konsil zu veranlassen. Ja? Und wenn man ein bisschen Vorwissen hat, ist es auch viel leichter, um Rat zu fragen. Ja? Also wenn ich das auf den Punkt kriegen soll, würde ich sagen, einfach irgendwie entspannt anfangen. Das ist schon die Lösung des Problems.
Das ist ja bei vielen Sachen im Leben so. Das Anfangen ist ja häufig das Schwierigste. Wenn man das erstmal geschafft hat, dann geht vieles von alleine. Hast du denn vielleicht so ein paar Empfehlungen an Inhalten, an Literatur, die man sich vielleicht als Anfänger besonders gut zu Gemüte führen könnte?
Ja, also es gibt erstmal wirklich tonnenweise hochwertige Quellen. Die sind aber häufig auf Englisch, weil die meisten dieser Arbeiten und auch die meisten Fortschritte auf Englisch stattfinden. Das ist wie bei uns in der Medizin vielleicht auch. Es gibt also ganze Journals voller wissenschaftlicher Publikationen. Aber das hilft natürlich Einsteigern erstmal überhaupt nicht. Im deutschen Sprachraum ist die Informationsdichte noch nicht so gewaltig und vor allen Dingen so ganz neutrale Informationen sind rar. Also ein wirklich umfassendes Lehrbuch im eigentlichen Sinne, so wie wir das kennen, ist mir weder im Deutschen noch im Englischen bekannt. Also gerade als Einsteiger muss man sich das so ein bisschen zusammensuchen. Und ich habe in den Shownotes einfach ein paar sehr gute oder wie ich persönlich finde, sehr gute Bücher und sehr gute Podcasts und noch ein paar andere Informationen zusammengesammelt und so ein bisschen nach Anfänger, Mitte und Fortgeschrittenniveau sortiert. Und das können wir in die Shownotes packen. Und ich glaube, da findet man dann auf jeden Fall irgendwas, mit dem man einsteigen kann.
Okay. Lieber Christian, dann würde ich gerne für heute den Sack zumachen, wie ich so gerne sage. Und einmal ein kurzes Fazit ziehen. Also wir können festhalten, dass es sehr wichtig ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte uns um unsere Finanzen kümmern, dass das Ganze nicht auf Autopilot läuft, dass wäre nicht schlau und wir haben insbesondere wegen der Inflation darüber gesprochen, dass es eben so ist, dass wir uns kümmern müssen und wirksame Gegenmaßnahmen einleiten. Und der Schlüssel zu diesem ganzen Thema ist der Bereich Personal Finance, das hast du gerade erklärt, was das ist. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir ja eine Reihe von Podcasts mit dir zusammen machen werden, die aufeinander aufbauen. Und im zweiten Teil, Christian, was dürfen die Hörerinnen und Hörer erwarten, wenn sie jetzt in die zweite Folge einschalten?
Also ich glaube, das Effektivste für die Kolleginnen und Kollegen ist, wenn wir erstmal ein paar Basisbegriffe und Grundlagen im zweiten Teil durchsprechen. Ja? Das hört sich dann vielleicht alles ein bisschen konstruktiver an, weil es an Fakten rangeht. Aber das werden dann auch wirklich die wichtigsten Fakten erstmal oder jedenfalls eine Auswahl davon sein, also ein paar Basisbegriffe und Grundlagen. Und im dritten Teil müssen wir mal gucken, wie weit wir im zweiten kommen. Aber im dritten Teil denke ich mal, dass wir dann vor allen Dingen auch mal so auf typische, ich wollte gerade sagen Ärzteschicksale, also mal auf typische auf typische Altersstufen von Ärzten eingehen. Also vielleicht Einsteiger irgendwo in der Mitte des Berufslebens und vielleicht Kollegin oder Kollege am Ende der Berufstätigkeit.
Okay, prima. Ich kann jetzt schon sagen, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Und auch wenn es am Anfang wehgetan hat, muss ich sagen, dass wir zum Ende hin nochmal die Kurve gekriegt haben und so trotzdem einen positiven Ausblick gewonnen haben. Danke, lieber Christian, und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.